Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
Reichtum wusste man lange Zeit nicht, warum man den eigentlich erforschen soll. Bei Armut ist irgendwie klar, da muss man Bescheid wissen, die muss man kennen, damit man sie wirksam bekämpfen oder verhindern kann. Aber Reichtum bekämpfen, da würden sich jetzt nicht allzu viele Sozialwissenschaftler hinter dieses Postulat stellen. Und ich glaube, erst so mit den 90er Jahren hat man begriffen, dass wenn man soziale Ungleichheit angucken will, dass man dann wirklich sich beide Enden angucken will und dass es dann eben nicht reicht, sich nur auf den Bereich von Armut zu fokussieren.
Sagt die Soziologin Dorothee Sparnagel. Sie ist eine der Autorinnen, die Akteure und Lebenswelten der oberen 10.000 im 20. Jahrhundert unter die Lupe genommen hat. Reichtum in Deutschland heißt der Titel in der Reihe Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte. Mehr dazu hören Sie im Laufe der Sendung. Für die meisten von uns ist das kleine handliche Gerät zum festen Partner im Alltag geworden, das ständig über alles Mögliche Auskunft geben kann. Termine, Fremdwörter, Grüße von Freundinnen, Wetter, Uhrzeit und, und. Das Smartphone kann eine ganze Menge und sorgt auch dafür, dass unsere Aufmerksamkeit nicht abreißt. Zum Beispiel mit Push-Meldungen. Oder viele greifen einfach auch nur aus Langeweile zum kleinen Partner, nach dem Motto mal schauen, worüber gerade bei Twitter gestritten wird. Und jetzt hat ein Wissenschaftlerteam um Dr. Philipp Lorenz Spreen vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung durch Datenanalysen herausgefunden, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Gesellschaft mit der Informationsflut tatsächlich sinkt. Die Forscher sprechen von sozialer Beschleunigung und ich fragte Philipp Lorenz Spreen, woran er und seine Kollegen das genau festmachen.
Wir haben uns zum Beispiel Kinokartenverkäufe über die Zeit angeguckt und gesehen, dass in den 80ern etwa alle 4 Monate ein extremer Anstieg in Kinokartenverkäufen zu verzeichnen war. Und diese Zeit ist geschrumpft auf etwa nur noch alle 2 Wochen. Das bedeutet also, die Frequenz von solchen Anstiegen im öffentlichen Interesse ist immer höher geworden. Allerdings sind eben auch die Phasen des öffentlichen Interesses für bestimmte Themen immer kürzer geworden. Ein Beispiel dafür wäre, dass sich ein Hashtag, der populär ist, der in den Top 50 der Welt der Hashtags sich befindet, sich nur noch 12 Stunden dort halten kann, was früher 18 Stunden war.
Kommen wir vielleicht mal konkret nochmal auf die Themen zu sprechen, weil Sie haben bisher von Blockbustern und eher allgemein auch von den Hashtags, aber welche Themen bekommen denn größere Aufmerksamkeit und welche weniger?
Um die spezifischen Themen haben wir uns nicht genau gekümmert. Es geht hier um die statistischen Analysen und nicht um Einzelevents. Deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, dass wir hier eine langreichweitige und eher übergeordnete Entwicklung beobachten. Mit Themen meinen wir zum Beispiel politische Themen, die auf Twitter diskutiert werden, aber eben auch kulturelle Objekte wie zum Beispiel Filme oder Bücher.
Sagen Sie mal ein paar Beispiele.
Naja, zum Beispiel gibt es den Hashtag Election Night oder sowas in Amerika für die Präsidentschaftswahlen. Und das wäre jetzt ein Thema, was die Leute interessiert, was langsam ansteigt und dann natürlich seine Spitze an dem Wahltag hat und dann wieder abfällt.
Und diese Wellenbewegung, so stelle ich mir das jetzt zumindest gerade vor, die wird halt immer kürzer, also die Intervalle werden immer kürzer.
Dadurch wird eben diese Welle sozusagen immer schmaler und wechselt sich vor allem dann auch schneller mit dem nächsten Thema ab.
Nun könnte man ja sagen, das hat man auch schon gefühlt. Ein solches Ergebnis. Also alleine, wenn man vielleicht etwas mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, dann hat man schon manchmal das Gefühl, was gestern noch ein Aufreger war, ist morgen schon Schnee von gestern.
Die Idee von sozialer Beschleunigung ist auch nicht ganz neu. Die wurde schon von Hartmut Rosa, einem deutschen Soziologen, vor 15 Jahren ungefähr beschrieben. Und wir liefern jetzt eben eine der ersten Möglichkeiten, das wirklich zu quantifizieren und dadurch besser messbar machen zu können.
Inwiefern kann man denn tatsächlich auch von diesen Modellen, von denen Sie gesprochen haben, und dass es ja doch eher Statistiken auch sind, von diesen Errechnungen kann man da tatsächlich so auf das Verhalten der gesellschaftlichen Gruppen also in unserer Gesellschaft schließen?
Das ist natürlich immer die Herausforderung, möglichst gute Approximationen für die tatsächliche öffentliche Aufmerksamkeit zu finden. Alles, was wir messen, sind nur Signale, die aufgenommen werden. Allerdings liefern natürlich Online-Datensätze, soziale Medien, eine extreme Detailliertheit dieser Messungen. Und in der Zukunft kann man sich zum Beispiel vorstellen, noch genauer auf die individuelle Ebene gehen zu können und wirklich zu messen, womit beschäftigen sich einzelne Personengruppen oder eben sogar einzelne Personen und wie lange beschäftigen sie sich mit bestimmten Themen.
Und das kann man auch rein theoretisch machen?
Naja, also rein theoretisch ist das ja in dem Sinne nicht, wenn ich sozusagen aufgenommen habe, wie viel Zeit zum Beispiel jemand in seinen sozialen Medien auf bestimmten Seiten verbracht hat. Das ist ja tatsächliches Verhalten, was wir da aufnehmen. Deswegen sind das ja empirische Daten. Die Interpretation, die bleibt natürlich Theorie.
Welche Effekte zeigen sich denn sonst noch beim Buhlen um Aufmerksamkeit in unserer heutigen Gesellschaft? Konnten Sie da noch etwas ablesen?
Wenn man diesen Wettkampf mit berücksichtigt, was wir in unserem Modell zum Beispiel eben tun, dann sieht man, dass es ganz natürlich ist, dass aus einer Wettkampfsituation zusammen mit diesem Effekt, dass die Aufmerksamkeit für ein Thema kürzer wird, eben gleichzeitig eine höhere Frequenz von verschiedenen Themen entsteht. Das bedeutet, wenn ein Thema vorbei ist, wartet der nächste Konkurrent schon in den Startlöchern und erregt dann die öffentliche Aufmerksamkeit.
Das betrifft ja wahrscheinlich in erster Linie, ich sag mal, Medienschaffende, oder?
Das kann man auf jeden Fall so sehen. Also wir haben vor allem in Entertainment-Datensätzen diese Entwicklungen gefunden. Also wenn Leute sich für Dinge interessieren, weil die gerade im Trend sind. Bei anderen Datensätzen, wie eben auf Wikipedia oder wissenschaftlichen Zitationen, haben wir die Entwicklung nicht so stark beobachten können. Das ist sicherlich ein Hinweis darauf, dass es darum geht, wie Menschen mit Medien und Entertainment-Produkten umgehen. Ja.
Heißt das, dass langfristig gesehen wissenschaftliche Publikationen oder eben ja, Veröffentlichungen wie Portale, wie Wikipedia, dass die dann eher doch so eine Randerscheinung bleiben?
Müssen sie nicht und sind sie hoffentlich nicht. Allerdings kann es natürlich passieren, dass in dem globalen großen Wettkampf um die Aufmerksamkeit, die hier schlechter abschneiden können, weil sie eben nicht so sehr erstens mithalten können mit diesen beschleunigten Frequenzen und eben auch nicht so sehr buhlen um die Aufmerksamkeit. Kann passieren. Ja, sollte es allerdings natürlich nicht.
Haben Sie auch eine Idee dazu, das Ganze irgendwann mal eskalieren kann?
Naja, also die Extrapolation in die Zukunft ist nicht einfach und würde ich mich auch nicht wagen, irgendwelche Prognosen aufzustellen. Man kann nur hoffen, dass sich die Entwicklung zum Beispiel saturiert, dass der Trend nicht immer so weiter fortgesetzt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass natürliche Limitationen erreicht werden, dass irgendwann eine natürliche Zeiteinheit, wie zum Beispiel 12 Stunden oder so nicht mehr unterschritten werden kann, weil das nun mal so lange braucht, bis die Gesellschaft ein Thema überhaupt aufgenommen hat.
Einschätzungen von Dr. Philipp Lorenz-Spreen vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung über die Studie zur sozialen Beschleunigung. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Das kennen Sie natürlich, dieses Zitat aus dem Artikel 16, der 1949 ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Und der steht bis heute für ein klares humanitäres Bekenntnis zu einem Neuanfang nach der Nazizeit und dem Zweiten Weltkrieg. Genauso lange allerdings wird auch darüber gestritten, über das Recht auf Asyl. Besonders über die Bedingungen, die erfüllt sein sollten. In den vergangenen 4 Jahren sind wir alle Zeugen dieser Debatten um Geflüchtete geworden. Der Historiker und Migrationsforscher Patrice Poutrous hat sich die letzten 70 Jahre deutscher Geschichte ganz aus der Perspektive des Asylrechts angeschaut und darüber ein Buch geschrieben. Umkämpftes Asyl vom Nachkriegsdeutschland bis in die Gegenwart heißt der Titel. Eva Maria Götz hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Achtung, Achtung! Heute Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen. Unsere Truppen stehen im Kampfe.
Budapest im Herbst 1956. Der Aufstand der Ungarn gegen die sowjetische Besetzung hielt die Welt in Bann. Als die Revolte am 4. November niedergeschlagen wurde, mussten viele Ungarn fliehen. Rund 10.000 von ihnen kamen in die Bundesrepublik. Das war die erste große Bewährungsprobe für einen Paragraphen, der 1949 nach langen und kontroversen Diskussionen im Parlamentarischen Rat in das neue Grundgesetz aufgenommen worden war.
Dass sich nicht die Bedenkenträger durchgesetzt haben, sondern dass es zu dieser Formulierung gekommen ist, die sehr knapp und sehr übersichtlich ist, also politisch Verfolgte genießen Asyl, lag sicher daran, dass es allgemein im Parlamentarischen Rat einen starken Willen gab, nach der NS-Herrschaft einen neuen Punkt zu setzen.
Erklärt Dr. Patrice Poutrous, Historiker an der Universität Erfurt und Autor des Buches »Umkämpftes Asyl«. Doch was auf dem Papier so großzügig erschien, wurde im Alltag der frühen Bundesrepublik oft anders gehandhabt.
In der Praxis hat sich aber eine extreme restriktive Praxis von Anfang an wieder durchgesetzt. Es gibt einerseits institutionelle Kontinuitäten, die sich auch widerspiegelten in der sogenannten Asylverordnung der Bundesregierung, die sozusagen Asyl nicht mehr als Bundesgesetz regelte, sondern auf der Basis einer alten Reichsanordnung, der Ausländerpolizeiverordnung von 1938, versuchte, das Asyl möglichst restriktiv zu gestalten.
Die Eingliederung der deutschstämmigen Vertriebenen aus Osteuropa war für alle Beteiligten schwierig gewesen. Außerdem spukte das Ideal eines ethnisch homogenen Landes in vielen Köpfen, obwohl es diese vermeintliche Homogenität in der deutschen Geschichte bis zu den Völkermorden der Nationalsozialisten nie gegeben hatte. Erst 1956 schien die Bundesrepublik bereit, Fremde aufzunehmen.
Wir finden eigentlich immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es in der Bevölkerung nie bei allen, aber bei einem relevanten Teil der Bevölkerung eine erheblich größere Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in einer Notsituation gab, als sowohl von Politikern als auch Vertretern der Verwaltung immer angenommen wurde.
Meint Patrice Poutrous. Das Muster wiederholte sich immer wieder, zum Beispiel rund 20 Jahre später, als nach dem Krieg in Vietnam die sogenannten Boat People um Zuflucht baten. Auch hier war die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt anfangs äußerst zurückhaltend mit der Aufnahme von Flüchtlingen, die sich in überfüllten Booten auf den Weg über den Pazifik in Richtung Westen machten. Erst als unter dem Eindruck einer sich anbahnenden humanitären Katastrophe eine große Aufnahmebereitschaft entstand und die rivalisierende CDU ein Wahlkampfthema für sich entdeckte, gab die Regierung nach.
Gleichzeitig ist es aber auch der Versuch gewesen, auf der einen Seite von bestimmten politisch interessierten Kreisen, namentlich der Union, sozusagen wieder einen guten Flüchtlingstyp zu entwickeln, nämlich den antikommunistischen, der sozusagen eine Legitimation für das eigene politische System herbeiführt.
Genau von eben dieser Überlegung war auch das Asylrecht in der DDR getragen.
Es gibt einen Asylparagraf sowohl in der ersten Verfassung von 1949 als auch in der überarbeiteten und dann später sozialistisch genannten Verfassung von 69 und 73. Allerdings ist von Anfang an klar, dass es sich in der DDR ganz klar um ein Gesinnungsasyl handelt.
Wer im Auswandererland DDR Asyl bekommen wollte, musste politisch opportun sein und sich nützlich zeigen.
Und ich denke, dass in der DDR mehrheitlich ein Verständnis herrschte, dass Flüchtlinge eigentlich Kostgänger sind, die sich wohl zu verhalten haben. Und wenn dies nicht der Fall ist oder wenn es einem selbst sozusagen nicht gut geht, dann ist Flüchtlingsaufnahme eigentlich nicht vorgesehen gewesen.
Macht der Historiker und Migrationsforscher Poutrous, der selbst eine ostdeutsche Biografie hat, die Asylhandhabung in der DDR mitverantwortlich dafür, dass es 3 Jahre nach der Vereinigung schließlich zu einer Einschränkung des Asylparagraphen 16 kam. Unter anderem wurde die Drittstaatenregelung eingeführt, die es Menschen, die auf dem Landweg nach Deutschland kamen, de facto unmöglich machte, hier Asyl zu bekommen.
Praktisch hat es bedeutet, dass die Bundesrepublik ihre geopolitische Lage dazu genutzt hat, die Lasten für jegliche Asylregelungen restriktiv oder liberal ihren Nachbarn überzuhelfen.
Trotzdem gelang immer mehr Menschen die Flucht nach Deutschland. Anfang der 90er Jahre kam es, von ultrakonservativen und neonazistischen Kräften aufgeheizt, schließlich zu Ausschreitungen in bisher ungekanntem Maße. In Rostock und Hoyerswerda brannten vollbesetzte Flüchtlingsheime vor den Augen der Öffentlichkeit.
Es gehört sozusagen zur Geschichte des Asyls immer dazu, dass Gewalttaten gegen Flüchtlinge als politisches Argument in der Diskussion eine Rolle spielten. Und das finde ich besonders problematisch, weil man diesen Gewalttaten immer wieder dadurch, dass man sagt, wenn man weniger Flüchtlinge nehmen würde, würde es weniger Gewalttaten geben. Diese Kausalität ist bisher durch nichts belegt, in gewisser Weise eine Legitimation verschafft.
Doch diese Ausschreitungen mobilisierten auch die Gegenseite. Die Lichterkettenbewegung entstand. Auf knapp 200 spannenden Seiten skizziert Patrice Poutrous, wie die heftige Diskussion, die es in den letzten 70 Jahren um den Asylparagraphen gab, immer auch das politische und soziale Klima der Republik widerspiegelten. Vieles hätte man sich ausführlicher gewünscht. So spielen zum Beispiel die Ereignisse im Sommer und Herbst 2015 eher eine Rolle am Rande. Interessant wäre es auch, die Recherchen von Poutrous mit denen von Historikern unserer Nachbarländer zu verbinden und eine gesamteuropäische Asylgeschichte zu schreiben. Denn das macht Poutrous in seinem Buch deutlich. Der Umgang mit Asylsuchenden prägt die politische Kultur eines Landes.
Die Frage, wie man mit Fluchtbewegungen umgeht, wird immer wieder neu gedeutet. Aber der Konflikt bestimmt eigentlich die Geschichte der Bundesrepublik von Anfang an.
Mit Bangen schauen inzwischen viele Menschen auf die Neuigkeiten, die aus den USA über den Atlantik zu uns schwappen. Da wird von Strafzöllen geredet und Wirtschaftsabkommen scheinen arg ins Wanken zu geraten. Seit der Wahl des US-Präsidenten Trump sind handfeste Handelskonflikte entstanden, nicht nur mit Europa, sondern auch mit China, dem Iran und Nordkorea. Aber was heißt das für unser weltweites Wirtschaftsgefüge? Können aus den Spannungen Wirtschaftskriege entstehen? Und erhöhen sie das Risiko, dass Wirtschaftskonflikte irgendwann militärisch ausgetragen werden müssen? Diesen Fragen sind zwei Sozialwissenschaftler in ihrem neuen Buch nachgegangen. Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart heißt es. Peter Leusch hat mit den Forschern gesprochen.
America first. Im März letzten Jahres begann Donald Trump, seine Wahlkampfparole umzusetzen. Mit einer wirtschaftlichen Kampfansage an den Rest der Welt, vor allem an die Adresse Chinas.
We have right now an $800 billion trade deficit with the world.
Wir haben jetzt ein Handelsdefizit von 800 Milliarden Dollar gegenüber der Welt. Sagen wir 500 gegenüber China. Das bedeutet, China ist mehr als die Hälfte. Darum werden wir uns kümmern und das wird uns zu einer viel stärkeren und reicheren Nation machen. Die Welt ist gegenseitig, wechselseitig. Daran soll sich jeder erinnern. Wir wollen einen wechselseitigen Spiegel. Wenn Sie uns mit Zöllen belasten, belasten wir Sie in derselben Weise. So muss es laufen. Aber so ist es viele Jahre, viele Jahrzehnte lang nicht gelaufen.
Trump startete mit Strafzöllen auf Waschmaschinen und Solarmodule aus China und weltweit auf Stahl und Aluminium. Die Chinesen konterten mit Vergeltungszöllen auf US-Landwirtschaftsprodukte, auf Autos, Kohle und Stahl. Und die EU antwortete auf Trumps Maßnahmen mit einer Besteuerung von amerikanischer Importware bei Whisky, Jeans, Agrargütern und Autos. USA, China und die EU verklagen sich gegenseitig bei der Welthandelsorganisation. Zwar gibt es zurzeit zwischen den USA und der EU einen Waffenstillstand in der Autobranche, aber die Fronten sind weltweit verhärtet. Schreiben Nils Ole Oehrmann, Professor für Ethik und Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Lüneburg, und Dr. Hans-Jürgen Wolf, Rechtshistoriker und Politikberater in Berlin, in ihrem gerade erschienenen Buch mit dem Titel Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart. Die Autoren sind dem Thema ebenso historisch wie systematisch nachgegangen. Selbstverständlich habe jeder Krieg eine wirtschaftliche Dimension, erklärt Wolf, denn jeder militärische Konflikt verlange Investitionen, Finanzierung und Nachschub. Aber um von einem Wirtschaftskrieg zu sprechen, brauche es weitere Kriterien. Die Autoren unterscheiden drei Arten von Wirtschaftskrieg.
Die erste Bedeutung ist, Wirtschaftskrieg ist ein mit wirtschaftlichen Ziel geführter Krieg. Solche Kriege hat es gegeben. Ein Beispiel ist möglicherweise der Salpeterkrieg im 19. Jahrhundert zwischen Chile, Bolivien und Peru. Da ging es darum, wer Salpetervorkommen besitzen und ausbeuten dürfte.
Die zweite Bedeutung von Wirtschaftskrieg meint den Kampf gegen die Kriegswirtschaft des Gegners im bewaffneten Konflikt. Von dieser Art Wirtschaftskrieg waren die beiden Weltkriege geprägt.
Im Zweiten Weltkrieg beispielsweise Bombenangriffe auf Fabriken, aber auch zum Beispiel das Wegkaufen von Rohstoffen, die der Gegner gebrauchen könnte. Man hat also zum Beispiel mit Riesenaufwand versucht, Deutschland die Wolframerzvorkommen vor der Nase wegzuschnappen. Also da hat man sowohl gewaltsame militärische Maßnahmen als auch gewaltlose Handelsmaßnahmen.
Die dritte Bedeutung von Wirtschaftskrieg meint den Kampf, der zwar ohne militärische Gewaltanwendung, aber dafür mit allen ökonomischen Mitteln geführt wird, um die Wirtschafts- und Finanzkraft eines anderen Staates dergestalt zu schwächen, dass man ihm den eigenen Willen aufzwingen kann. Das passiert nicht nur zwischen verfeindeten Regimen, sondern sogar zwischen NATO-Partnern. Zum Beispiel 1956 in der sogenannten Suez-Krise, als Großbritannien, Frankreich und Israel die ägyptische Kanalzone besetzten.
Die Amerikaner fanden diese Intervention ganz furchtbar und haben die drei Mächte zu einem raschen Abzug dadurch gebracht, dass sie erstens den Briten damit gedroht haben, die amerikanischen Vorräte an Pfund Sterling zu verkaufen auf dem Markt, sodass die britische Währung in den Keller gerauscht wäre. Zweitens haben sie die Entwicklungshilfe für Israel gestrichen. Drittens haben sie beim Internationalen Währungsfonds einen Kredit, den London händeringend brauchte, blockiert. Viertens haben sie sich auch geweigert, Öl zu liefern an die drei Interventionsmächte. Der Suezkanal war blockiert. Unter diesem wirtschaftlichen Druck haben sich die drei Mächte sehr schnell aus der Kanalzone wieder zurückgezogen und ihr Suez-Abenteuer beendet.
In welchem grundsätzlichen Zusammenhang stehen Krieg, Politik und Wirtschaft? Die marxistische Theorie behauptet, dass die kapitalistische Profitgier notwendig zu Imperialismus und Krieg führe, dass also der Kapitalismus der ärgste Kriegstreiber sei. Aber die Ergebnisse der Kriegsursachenforschung, so Wolf, haben diese These widerlegt.
Es hat erstens Kriege natürlich schon lange vor dem Kapitalismus gegeben. Zweitens zeigen Untersuchungen, dass nicht Kapitalisten die Entscheidung für den Krieg herbeiführen oder Politiker sozusagen an Marionettenfäden führen, sondern dass die politische Führung der Staaten, die in den Krieg eintreten, wirtschaftliche Aspekte natürlich mit abwägt, vor allem aber entscheidet aufgrund einer Einschätzung über die Gefährdung der nationalen Größe, der nationalen Sicherheit, des nationalen Wohlstandes, der Position im internationalen Mächtekonzert.
Einen militärischen Konflikt zu vermeiden, sollte im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen für alle Staaten oberste Priorität besitzen. Wie aber sind gewaltlose Formen eines Wirtschaftskrieges zu bewerten? Dürfen oder sollen demokratische Staaten Embargos und Boykotte gegen Unrechtsregime einsetzen, Stichwort Iran, Nordkorea, um sie an der Entwicklung oder dem Ausbau von Atomwaffen zu hindern?
Rechtlich sind viele Maßnahmen des Wirtschaftskampfes erlaubt, denn viele dieser Maßnahmen richten sich allein an die eigenen Bürger und Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel meinen Bürgern und Unternehmen verbiete, mit Nordkorea Geschäfte zu treiben, und wenn ich alle diejenigen, die mit Nordkorea Geschäfte treiben und nicht meine Bürger sind, von meinem Markt ausschließe, ihnen also verbiete, auf meinem Markt Geschäfte zu machen, dann werde ich erreichen, wenn ich eine Großmacht wirtschaftlich bin, dass erstens die eigenen Bürger nicht handeln, zweitens die Bürger ausländischer Staaten auch nicht handeln, weil sie im Zweifel nicht den amerikanischen Markt verlieren wollen, um den nordkoreanischen zu bespielen.
Aber es gibt in der UN-Charta auch ein Interventionsverbot, also das Verbot, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen souveränen Staates einzumischen. Wo aber eine solche Einmischung beginnt, das ist umstritten. Und hier tun sich weitere Fragen auf. Ist eine Sanktion, selbst wenn sie vom Völkerrecht gedeckt, also legal ist, aber auch legitim, also ethisch zu rechtfertigen?
Zum Beispiel die Sanktionen, die gegen den Irak verhängt worden sind, gegen das Regime von Saddam Hussein und die natürlich nicht Saddam Hussein getroffen haben. Der musste abends nie ohne Abendbrot zu Bett gehen, sondern seine Bevölkerung und da auch die Schwächsten, die Alten, die Kranken, die Kinder. Es gab Schätzungen, dass die damaligen Sanktionen, weil sie von Einkünften abschnitten, von Geld für Medikamente, für Dünger, für Nahrungsmittel, Hunderttausende von Leben gekostet haben.
Die Weltöffentlichkeit war empört. Auf ihren Druck hin hat die Clinton-Regierung das Öl-für-Lebensmittel-Programm aufgelegt. Also dem Irak erlaubt, Öl zu verkaufen und mit diesem Geld Medikamente und Lebensmittel auf dem Weltmarkt einzukaufen. Das Irak-Embargo aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre zeigte aber auch, welch verheerende Wirkung für die Zivilbevölkerung der Einsatz von Sanktionen zeitigen kann. Folgen, die in der Vergangenheit nicht reflektiert oder völlig falsch eingeschätzt wurden. Außerdem, so Wolf, sei vorab zu bedenken, ob der Einsatz von Wirtschaftskampfmaßnahmen den sanktionierten Staat nicht genau in den Krieg hineintreibe, den man verhindern will.
Es gibt leider auch Fälle, das zeigt die Kriegsursachenforschung, wo ein Abreißen der Handelsbeziehungen, wo zunehmende Handelskonflikte dazu führen, dass eine Partei dieses bisherigen Handels, die sich angewiesen sieht auf ein gutes Handels- und Wirtschaftsklima, durch die Aussicht, dass es nicht mehr gut weitergehen wird, zum Krieg gedrängt wird. Deshalb kann man nur alle warnen, die da zündeln. Und gerade Großmächte sollten stattdessen immer eine Haltung der Mäßigung, der vernünftigen Zurückhaltung an den Tag legen, auch in Handelsfragen.
Freilich müssen für alle Mächte gleiche Regeln herrschen. Gerade China hat sich aber in der jüngeren Vergangenheit durch eine aggressive Handels- und Finanzpolitik, durch einen künstlich niedrig gehaltenen Währungskurs und staatliche Subventionen für Schlüsselindustrien, zum Beispiel in der Solarbranche, regelwidrige Vorteile verschafft.
Barack Obama hat das mal verglichen mit Basketball. Er hat gesagt, die chinesische Mannschaft war lange Zeit sehr viel schwächer als wir. Und da konnten wir, weil wir ja doch immer gewonnen haben, dann darüber hinwegsehen, dass die Chinesen hier und da ihre Ellbogen ausgefahren haben. Inzwischen sind sie sehr viel stärker geworden, fahren aber immer noch ihre Ellbogen aus. Und es gibt keinen Schiedsrichter, der die Fouls ahndet. Wir müssen unsere Spielweise überdenken.
Oehrmann und Wolf kommen in ihrer interdisziplinären Untersuchung von Wirtschaftskriegen in Geschichte und Gegenwart zu einer differenzierten Bewertung. Wirtschaftliche Kampfmaßnahmen gehören demnach auch für demokratische Staaten zu einer ökonomischen Staatskunst. Zu bedenken seien aber, sowohl rechtlich wie ethisch, in jedem Einzelfall die Ziele, Optionen und möglichen Folgen von Sanktionen, vor allem zum Schutz der Zivilbevölkerung.
Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das kritisieren Sozialwissenschaftler schon lange, denn auch in diesem Jahrhundert wird die Verteilung des Vermögens weltweit immer ungleicher. Deutschland schneidet bei diesem Trend schlecht ab, zeigt der Global Wealth Report des vergangenen Jahres. Die USA stehen dort an der Spitze der Rangliste in Sachen schlechter Vermögensverteilung und Deutschland auf Platz 6. An der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg haben Wissenschaftler die Entwicklung des Reichtums im 20. Jahrhundert untersucht und lieferten damit erste Beiträge zur gerade entstehenden historischen Reichtumsforschung. Sie haben sich beispielsweise angeschaut, welchen Einfluss die Industrialisierung auf die Dynamik des Reichtums hatte. Mehr hören Sie jetzt von Ursula Storast.
Das mit Marmorsäulen ausgestattete Vestibül, die doppelarmige, freitragende Marmortreppe mit den großen Wandgemälden, der Festsaal mit seinem vergoldeten Plafond, den Marmormonolithen und marmorner Wandverkleidung.
Martin Haller, Hamburger Architekt, erinnert sich Anfang des 20. Jahrhunderts an seine beeindruckendsten Bauten, zum Beispiel an das Palais des Heinrich von Ohlendorf.
Die Reihe der Festräume mit den Gemälden berühmter Künstler, das in Eichenholz geschnitzte Esszimmer, das mit Waldlandschaften und Geweihen geschmückte Herrenzimmer, der Wintergarten.
Martin Haller, das war um die Wende zum 20. Jahrhundert der Hamburger Stararchitekt, sagt der Dresdner Historiker Dr. Michael Schellenberger.
Der baut nicht nur das Rathaus, der darf die ganzen Luxusvillen bauen, ja, und die bauen alle dieselben, ja. Die wollen alle diesen Martin Haller. Es ist so, damit zeigt man, wer man ist, ja, man leistet sich genau den Mann.
Heinrich von Ohlendorf, der mit Guano-Düngerhandel Millionen gemacht hatte, leistete sich ein von Haller gebautes Palais. Ebenso Henry Buttke, der in Amerika zum Finanzier aufgestiegen war und sich dann in Hamburg niederließ. Und auch die Amsings, Warburgs und Krogmanns gönnten sich Hallerschen Luxus.
Das Marmorbad, der malerische Kneipraum im Keller, dazu die zahlreichen, höchst behaglichen Wohn- und Schlafräume im Obergeschoss und die ausgedehnten praktischen Küchen- und Wirtschaftsräume. Das alles bildet ein sehr harmonisches Ganzes und vereinigt ziemlich alles, was man von einem hochherrschaftlichen Besitz erwarten kann.
Von einer wahren Explosion des Reichtums um die Wende zum 20. Jahrhundert spricht Michael Schellenberger.
Wir haben den Handel, wir haben aber eben auch eine Konsumgüterproduktion, die macht Leute reich. Wir sind hier in Dresden, da haben wir den Odol-König, ja, der entwickelt Odol und dadurch verdient er unglaublich viel Geld.
Es war eine Zeit, in der sich neue Märkte entwickelten. Die Industrie rüstete auf, die Wirtschaft florierte. Auch Arbeiter und Facharbeiter verdienten so viel Geld, dass sie sich Konsumgüter leisten konnten und wollten. Und auch die neuen Infrastrukturen dienten dem grenzüberschreitenden Handel.
Man kann jetzt viel schneller über den Ozean fahren. Die Eisenbahn verbindet, es ist ganz wichtig, die Eisenbahn verbindet Zentren viel, viel stärker. Also sowohl national, aber auch international oder regional. Und so geht sozusagen ein Austausch auch einher. Und auch die Verflechtung der einzelnen Unternehmer über die Grenzen hinaus nimmt deutlich zu.
Weltweite Verflechtungen und Ideentransfer veränderten nicht nur Produkte und Produktion. Auch das Know-how, wie reiche Menschen zu leben haben, wurde über Länder und Kontinente weitergegeben. Ob New York, Berlin oder London, man kannte sich und pflegte einen ähnlichen Lebensstil.
Diese Leute, die sind dort auch Mitglieder der Gesellschaft. Ja? Die treten dort in die lokalen Vereine ein, in die Herrenclubs, in die großen Fördervereine der Museen. Also sozusagen, die treffen dort auch auf die Geldelite in verschiedenen Kreisen. Man trifft sich bei Bankgeschäften beziehungsweise an der Börse, wie auch immer. Also man trifft sich im wirtschaftlichen Rahmen, man trifft sich aber auch im privaten Rahmen und im kulturellen, in den Theatern, in den Museen und so weiter.
Mit seinem Reichtum, Universitäten, Museen oder soziale Einrichtungen zu fördern, gehörte im 20. Jahrhundert zum guten Stil. Und, so Michael Schellenberger, es gab auch ein Bewusstsein davon, dass reiche Unternehmer für das Wohl ihrer Arbeiter und Angestellten verantwortlich seien. Dadurch wollte man auch Sozialneid abwenden und Loyalität herstellen.
Das Geld ist da und es wird eben tatsächlich auch im eigenen Betrieb, im eigenen Unternehmen, aber auch im lokalen Bereich sehr, sehr stark wohltätig ausgenommen. Und es wird ja viel, viel mehr Geld in die soziale Wohltätigkeit gesteckt als in Kunst und Mäzenatentum. Also das ist viel, viel mehr.
Die Krisenjahre der frühen Weimarer Republik stürzten viele Vermögende in Turbulenzen. Trotzdem, so Dr. Eva-Maria Gajek, Historikerin an der Universität Gießen, blieben die Wohlhabenden doch weiterhin in den gleichen Vierteln zusammen, auch wenn sie ihre Villen verkaufen oder zu Etagenwohnungen umbauen mussten.
Und zum anderen wandelt sich natürlich, dass in diesen Kreis Leute zuziehen. Einmal die Neureichen und die Ausländer und beide werden genau beobachtet. Und vor allem wird ihr Umgang mit Reichtum, das zeigen vor allem Tagebucheinträge, aber auch Medienberichte, kritisch beobachtet.
Die Gewinner der Inflation zogen als Neureiche in die schicken Villenviertel. Die Altreichen beäugten sie naserümpfend. Denn für sie war die moralische Devise Reichtum verpflichtet.
Um eben zu sagen, der Umgang mit Reichtum, das ist wichtig. Die Verantwortung, nicht das Zeigen des Reichtums, das ist ein Attribut, das dem Neureichen quasi inne ist und von dem man sich versucht abzugrenzen.
Gleichzeitig träumten in den unruhigen Krisenzeiten der Weimarer Republik viele Menschen davon, jetzt auch reich werden zu können. Aber bis heute, das hat Eva-Maria Gajek bei ihren Forschungen festgestellt, ist es immer relativ, was Menschen als Reichtum empfinden.
Das sehen Sie eigentlich ganz schön an Meinungsumfragen, die in der frühen Bundesrepublik gestellt wurden. Und während noch kurz nach Kriegsende schon ein kleines Einfamilienhaus als Reichtum galt, war wenige Jahre später eben schon die 500.000 zentral. Die Befragten gaben an, dass sie erst die 500.000 als reich verstehen. Also hier haben wir schon in wenigen Jahren eigentlich unterschiedliche Zuschreibungen, wer als reich wahrgenommen wird.
In diesem Zusammenhang hat Dr. Jens Giesecke, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, sich mit dem Reichtum in der ehemaligen DDR beschäftigt. Kann es in einer Gesellschaft, in der die Staatsführung Gleichheit propagiert, überhaupt Reichtum geben?
Wir haben natürlich alle die Bilder von Wandlitz, also der Politbürosiedlung, in der aber im Grunde genommen nur eine Handvoll Familien der Politbüromitglieder lebten. Und die waren da sicherlich so abgeschlossen, wie man sich das landläufig vorstellt. Die breitere sozialistische Dienstklasse, wie die Soziologen das nennen, also Parteifunktionäre, Mitarbeiter von Ministerien und so weiter, lebten nicht so abgeschieden. Aber sie hatten eben ein höheres Einkommen. Sie hatten die Möglichkeit, sich ein Seegrundstück zum Beispiel zuzulegen und ähnliches. Und da konnten die Unterschiede dann schon recht groß ausfallen.
Auch Ärzte und Betriebsdirektoren hatten höhere Einkommen als der Durchschnitt der Bürgerinnen und Bürger. Aber Millionäre gab es in der DDR im Vergleich zur Bundesrepublik nur sehr, sehr wenige.
Also man könnte fast sagen, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, man kann sie sozusagen alle beim Namen nennen. Also das berühmteste Beispiel ist Manfred Krug, der Schauspieler, der dann 1977 in die Bundesrepublik ausgereist ist, von dem die Legende geht, dass er dann irgendwann in den 70er Jahren, als er ein bekannter Fernsehschauspieler und Filmschauspieler war, eben eine Party gemacht haben soll, wo er sagte, so jetzt hätte er diesen Status erreicht.
Eigentlich, so Jens Giesecke, war für die Menschen in der DDR der erstrebenswerte Reichtum nicht das, was die Superreichen hatten, sondern das, was die eigene soziale Schicht im Westen vorlebte.
Also ein Arbeiter oder ein Angestellter oder ein Ingenieur, was der eigentlich in der Bundesrepublik so an Wohlstand mitbringt. Und da reden wir dann nicht über Reichtum im engeren Sinne, aber wir reden über den Vergleich, welche Möglichkeiten hat man. Und das dann eben der VW Golf oder die Mallorca-Reise, die eben sozusagen der normale Standard in der Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt waren, sind dann eben schon etwas, an dem man seine eigene Situation auch misst.
Heute, so die Soziologin Dr. Dorothee Spannagel von der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf, gilt der als reich, der als Alleinstehender mehr als 40.000 Euro zur Verfügung hat.
Diese Definition bezieht sich mehr sozusagen auf den Reichtum in seiner Breite, aber gleichzeitig ist es eine durchaus exklusive Gruppe, weil nicht mehr als 8% der Deutschen überhaupt über dieser Grenze liegen.
Die neue historische Reichtumsforschung hält Dorothee Spannagel für wichtig. Denn soziale Armut lasse sich nur bekämpfen, wenn man beide Seiten der Medaille analysiere. Und das sei in einer Zeit, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehe, nötig. Wer heute arm sei, habe kaum eine Chance, sich daraus zu befreien.
Die Armen bleiben arm und die Reichen bleiben reich, weil man eben es nicht schafft, aus Sicht der Armen jetzt mit seiner eigenen Hände Arbeit, sich aus dieser Situation zu befreien. Während andererseits, wer einmal reich ist und auf der Sonnenseite steht, immer mehr sich sicher sein kann, dass es auch nicht sonderlich gefährdet ist, dass er da abstürzt. Das wird tatsächlich seltener.
Dorothee Spannagel beklagt, dass Politikerinnen und Politiker offenbar kaum Interesse oder zu wenig Durchsetzungsvermögen hätten, daran etwas zu ändern. Zum Beispiel durch Vermögens- oder Erbschaftssteuern oder auch durch mehr Transparenz des angehäuften Reichtums.
Gerade die superreichen Unternehmer haben natürlich Lobbyverbände, die schon dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also die dann auch entsprechend in Berlin vorstellig werden. Wir wissen das von dem Erbschaftssteuerkompromiss, den wir, ich glaube, vor 2 Jahren hatten, wo es um die Reform der Erbschaftssteuer ging. Aus unserer Sicht völlig verwaschen, da kam nicht viel bei rum und Umverteilung gegen null. Woran lag das? Auch am Einfluss eben der Familienunternehmer, der superreichen Familienunternehmer, die da eben vorstellig geworden sind und schon dafür gesorgt haben, dass da nicht so viel passiert. Also ich finde das erschreckend, dass das so funktioniert, aber so funktioniert es, auch in Deutschland.
Reichtum in Deutschland heißt der Titel des neuen Buchs in der Reihe Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte. Wohlstand, Bildung und sozialer Status, diese Attribute gehörten schon im 19. Jahrhundert zum neu gewonnenen Selbstbewusstsein vieler Bürgerinnen und Bürger. Denn durch den wirtschaftlichen und industriellen Fortschritt sank die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft erheblich und die Einwohnerzahl stieg stetig an. Das Bürgertum machte um 1900 herum ein Drittel der Bevölkerung aus und emanzipierte sich gegenüber dem Adel. Dieser soziale Wandel sorgte auch für ein Umdenken in der Theaterlandschaft. Die Bühnenstoffe orientierten sich immer mehr am bürgerlichen Leben und es wurden kommunale Stadttheater gegründet. Viele Bürgerinnen lockte nicht nur das Theater, sondern in dieser Zeit entstand auch die gesellschaftliche Selbstinszenierung. Diese Entwicklung wird gerade in einer Ausstellung in Baden-Baden dokumentiert. Alfred Schmitz war für uns dort.
Um in den Ausstellungsbereich des Museums zu gelangen, muss man einen farbenfroh gestalteten Vorhang durchschreiten, dessen Original einst die Bühne einer sehr engagierten Laienschauspieltruppe schmückte, die sich aus Künstlern der Düsseldorfer Malschule zusammensetzte. Das perfekte Entree, um die Gegenwart hinter sich zu lassen und um sich auf eine besondere Zeitreise ins 19. Jahrhundert zu begeben.
Wir gehen hier auf eine Bühne zu. Die darf der Besucher auch betreten. Und ich betrete sie jetzt und bin auf der Bühne.
Matthias Winzen, Professor für Kunstgeschichte und Kunsttheorie in Saarbrücken und Direktor des Museums LA8 in Baden-Baden, steht inmitten von Theaterrequisiten. Am vorderen Bühnenrand ein muschelförmiger Souffleurkasten. So könnte eine Theaterbühne im 19. Jahrhundert ausgesehen haben. Die Bürger damals liebten das Theater. So sehr, dass sie die Schauspielhäuser nicht nur in Scharen besuchten, sondern sich die Theaterwelt auch in Miniaturformat nach Hause holten. In Form von sogenannten Papiertheatern, auf deren Bühnen man mit kleinen Schauspielern aus Pappe die beliebten Stücke zu Hause nachspielen konnte. Die Ausstellung zeigt ganz einfache, aber auch sehr aufwendig gestaltete Modelle.
Papiertheater spielen in einer Epoche, in der es zu Hause keinen Fernseher gibt, eine sehr, sehr große Rolle. Das war die Art von bildungsbürgerlicher Aneignung des aktuellsten Theatergeschehens.
Man muss sich das vorstellen, dass das einen festen Platz im bürgerlichen Wohnhaus gehabt hat, in der Kinderstube, im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer. Und für die Kinder oder Jugendlichen, die lernten freisprechen, die lernten Texte auswendig, die lernten Klassiker. Die lernten aber eben dadurch auf eine ganz andere Art und Weise, sich darzustellen, zu repräsentieren, frei zu sprechen, Gedanken zu formulieren.
Dr. Irina Haberland, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Baden-Badener Ausstellung. Das Theater im Großen und im Kleinen entwickelt sich zur großen Leidenschaft der Bürger im 19. Jahrhundert. Es ist ein neues Theater. Die Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts, die Französische Revolution von 1789, die sozialen, politischen und juristischen Reformen der napoleonischen Ära und der wirtschaftliche, technische und industrielle Fortschritt haben nicht nur die Gesellschaft, sondern mit ihr auch das Theater maßgeblich geprägt und beeinflusst.
Die Aufklärung kann sozusagen die Ernte einfahren. Die Hoftheater werden Stadttheater. Auch die Stoffe auf der Bühne werden immer bürgerlicher. Nicht mehr nur Könige und griechische Tragödienstoffe sind bühnenwürdig, sondern auch die eigene Gegenwart, das Bürgerliche. Der Bürger spiegelt sich im Theater selbst.
Neben ernsten Stoffen wie in Christian Friedrich Heppels Trauerspiel Maria Magdalene sind es vor allem kurze Lustspiele, die die Menschen von damals begeistern. Davon zeugen die vielen Theaterplakate, die in der Ausstellung präsentiert werden.
Also, ich lese mal vor. Die gefährliche Tante. Eine alte Schachtel. Uniform und Schlafrock. Also, das sind die Renner damals. Es wird nicht die ganze Zeit nur das Käthchen von Heilbronn oder der Prinz von Homburg gespielt, sondern eben populäre, lustige Stoffe, die machen auch viel von der Theatertätigkeit aus.
Auch Adolf Beuerles Die Bürger von Wien oder Johann Nestreus Das Mädel aus der Vorstadt entwickeln sich damals zu wahren Kassenschlagern. Und August von Kotzebues Lustspiel Die deutschen Kleinstädter, das schon 1803 Premiere hat, kann sich das gesamte 19. Jahrhundert hindurch als Dauerbrenner auf den Bühnen halten. Doch es sind nicht nur die Stoffe, auch die Theaterbauten selbst ändern sich. Mehr und mehr werden die Prunksäle der höfischen Theater mit ihren goldverzierten Logen, in denen sich der Adel bislang präsentierte, durch funktional gestaltete Spielstätten ersetzt. Zwei Schaumodelle in der Ausstellung machen den Unterschied deutlich.
Das ist ein traditionell gebautes Haus, orientiert sich noch am höfischen Theater, wo sie nämlich einen hufeisenförmigen Grundriss haben mit gegenüberliegenden Logen. Das heißt, man guckte eigentlich von der Loge aus in das Gegenüberliegende, was dort ist. Es war viel interessanter, was dort geschah, als das Geschehen auf der Bühne. Und dann kommt die Demokratisierung des Theaters. Das zeige ich Ihnen jetzt an einem anderen Modell. Das Münchner Künstlertheater. Und mit einem Mal, sie haben keine Logen mehr. Sie haben nur noch oben ein paar Ränge eigentlich, nennen wir das heutzutage. Und sie haben von jedem Platz dieses Zuschauerraums aus eine gleiche Sicht auf die Bühne. Damit ist die Demokratisierung des Zuschauerraums, des Publikums sozusagen eingeführt worden. Und jetzt ist die Konzentration komplett auf die Bühne, wie im alten römischen Theater auch oder griechischen Theater. Das ist ein kompletter Wechsel, der hier stattgefunden hat.
Doch die Ausstellung möchte nicht nur die Theaterwelt des 19. Jahrhunderts an sich beleuchten. Der eigentliche Schwerpunkt liegt auf einem gesellschaftlichen Phänomen jener Zeit.
Die Bürger sind jetzt aus der alten Ständegesellschaft entlassen. Der Bürger hat sich emanzipiert gegen den Adel. Er ist endlich freies Individuum. Und das Verrückte ist, genau in der Sekunde, wo der Bürger als freies Individuum zu sich selbst kommt, ist er gezwungen, zum Darsteller seiner selbst zu werden. Das ist die Theatralisierung des bürgerlichen Lebens. Der Bürger ist jetzt Leistungsbürger, aber er muss seine innovativen Leistungen in der Wissenschaft, an den Universitäten, in der Verwaltung, im Ingenieurwesen, diese Leistungen, die muss er nicht nur vollbringen, sondern er muss auch aufpassen, dass die anderen das mitkriegen. Das ist ja im Grunde genommen das Schicksal des bürgerlichen Lebens bis heute. Ich muss nicht nur meine Arbeit schaffen, sondern ich muss das auch noch inszenieren, dass ich das schaffe. Sonst komme ich nicht weiter.
Sich positiv in Szene setzen zu wollen, wird für das Bürgertum des 19. Jahrhunderts zur gesellschaftlichen Zwangsneurose. Wer es sich leisten kann, lässt sich von angesagten Malern in Öl porträtieren oder von Bildhauern sogar Büsten anfertigen. Der Münchner Malerfürst Franz von Lenbach ist einer der gefragtesten Künstler damals. Er macht Bilder von Reichskanzler Bismarck, dem Papst, dem deutschen und dem österreichischen Kaiser, aber eben auch von wohlhabenden Bürgern. Die Ausstellung zeigt repräsentativ einige Gemälde sehr selbstbewusst reinblickender Männer und Frauen.
Die erheben den Anspruch, ich bin ich, ich bin eine Individualität. Und um meiner selbst willen bin ich hier im Bild.
Besonders bei den Frauenporträts fällt auf, dass sich hier eine neue emanzipative Darstellung durchgesetzt hat, bei der sich jüngere und ältere Damen der Oberschicht sehr selbstbewusst inszenieren und malen lassen. Sie sind nicht mehr nur schmückendes Beiwerk ihrer erfolgreichen Männer, sondern sind aus deren Schatten herausgetreten und haben eine eigene Individualität entwickelt.
Die Frau hatte einen eigenen gesellschaftlichen Stand und dann stand sie für Bildung, für Vermittlung, für Gesellschaft, für Geselligkeit. Einen festen Punkt innerhalb der städtischen Gesellschaft. Das waren ganz selbstbewusste Persönlichkeiten und zwar bereits in sehr, sehr jungen Jahren schon. Die beiden sind vielleicht 18, 19 Jahre alt, die Damen. Sehr kess gucken sie da. Und das unterstützt eben auch dann wieder die These, die wir hier auch vertreten, dass dieses Selfie-Posieren bereits damals sozusagen aufgetreten ist.
Wer nicht so viel Geld zur Verfügung hat, nutzt das damals neue Medium der Fotografie, um sich in allen nur erdenklichen Posen und Verkleidungen ablichten zu lassen. Oft werden für die Fotos Bühnenhelden nachgestellt. Man zeigt sich als Hamlet, als Königin oder als stolzer Offizier in Uniform. Ob Mann oder Frau, jeder möchte auf Bella Figura machen, um mit den Fotos auf dem heimischen Kaminsims bei Gästen Eindruck zu schinden.
Wir zeigen in dieser Ausstellung Fotografien von Schauspielern in der Rolle. Daneben liegen Bürgerporträts. Und das sind einfach nur Porträts von Bürgern, die ins Fotostudio gegangen sind. Die stellen sich aber genauso hin wie die Schauspieler in der Rolle. Also diese kleine Fotovitrine hier ist für die Durchdringung, die gegenseitige Durchdringung von Schauspielerwesen auf der Bühne und notwendiger Schauspielerei, Selbstinszenierung im Alltag doch sehr aufschlussreich, auch wenn die historischen Fotografien nicht so riesengroßformatig sind.
Die Grenzen zwischen Theater und wahrem Leben sind damals fließend und selbst die eigenen vier Wände werden als Bühne genutzt. Viele Salons werden zu Zwecken der Repräsentation wie eine Theaterkulisse mit den entsprechenden Requisiten ausgestattet und als Podium für eine standesgemäße Selbstinszenierung genutzt. Im Museum hat man dafür beispielhaft einen Salon im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichtet.
Also wirklich auch ein Bühnenauftritt im Wohnstil. Wir haben ein Fotoalbum, wir haben die obligatorische Bismarck-Statue auf einer abenteuerlich steilen Kredenz stehen. Allein dieses Möbelstück ist ja schon performativ. Entsprechend sind auch die historischen Möbel im Renaissance-Stil verziert. Das wird aber hemmungslos verschnitten mit barockisierenden Elementen. Alles, um die Gäste zu beeindrucken.
Die Ausstellung Schein oder Sein der Bürger auf der Bühne des 19. Jahrhunderts ist noch bis Anfang September im Kulturhaus LA8 in Baden-Baden zu sehen. Und hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Jazz Facts. Viel Freude dabei wünscht Bettina Köster.